dass wir durch ihn leben sollen. Deshalb freue ich mich so heute an diesem Sonntag, der zwischen Christfest und dem neuen Jahr steht. Noch einmal soll das Licht von der Geburt Jesu in unser Leben fallen. Jesus Christus sagt ja, ich bin gekommen, dass Menschen leben und überfließende Fülle haben sollen. Wir singen miteinander, freut euch, ihr Christen alle, 25, die Verse 1 bis 3. Herr Jesus Christus, du hast uns diese große Freude geschenkt, dass wir dich anbeten dürfen über deiner Geburt, dass da die schreckliche Kluft zwischen der ewigen Welt des Vaters und unserer notvollen Erde überbrückt ist in dir. Und wir haben uns gefreut an all der Liebe, die uns da entgegenschlägt, an all der Hoffnung und Zuversicht, die wir bekommen. Und doch ist uns Angst und Bang, Herr, wenn das neue Jahr beginnt und so viel vor uns steht, was uns heute belastet und beschwert. Da möchten wir dich bitten, dass du uns noch einmal das groß machst, was deine Geburt bedeutet. Wie du Freude schenkst, Freude, Freude über Freude. Und du musst das machen, dass jetzt keiner unter uns ist, der nicht in deine Freude mit hineingerissen wird, der nicht fröhlich von hier weggeht. Bewege unsere Herzen, unsere Gedanken, dass wir dein eigen sind und rede zu uns. Und was uns persönlich bewegt, wollen wir dir jetzt in der Stille sagen. danke, Herr, dass du Gebet erhörst. Amen. Wir freuen uns, dass wir einen weiteren zusätzlichen Chor haben, der sich gebildet hat. Es ist ein Männerchor, der heute unseren Gottesdienst ausgestalten wird. Wir lesen aus Lukas 2, nach der Weihnachtsgeschichte der Geburt Jesu in Bethlehem, Lukas 2, Vers 25. Siehe, ein Mann lebte in Jerusalem mit Namen Simeon, und dieser Mann war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war bei ihm. Und ihm waren vom Heiligen Geist eine Offenbarung zuteil geworden, er sollte den Tod nicht sehen, bevor er den Christus des Herrn gesehen hätte. Und er kam vom Geist getrieben in den Tempel, und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz Brauch war, da nahm Simeon ihn auf seine Arme, lobte Gott und sprach: Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden sterben, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Ehre deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist für viele in Israel zum Fall und zum Aufstehen bestimmt und zum Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine eigene Seele wird ein Schwert dringen, damit die Gedanken vieler Menschen offenbar werden. Und dort war eine Prophetin, Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser, die war hochbetagt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und nur 7 Jahre in der Ehe gelebt und war nun eine Witwe von 84 Jahren. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat zur selben Stunde auch hinzu, pries Gott und sprach von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Und als sie alles nach dem Gesetz des Herrn erfüllt hatten, kehrten sie wieder nach Galiläa, in ihre Stadt Nazareth zurück. Das Kind aber wuchs und wurde stark, voller Weisheit, und Gottes Gnade war bei ihm. Wir haben noch nicht alle Weihnachtslieder ausgesungen. Wir singen nun, dies ist die Nacht, da mir erschienen, Lied 32, und wir singen alle Verse. Als Predigtext 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 1 bis 4. 1. Johannes 1, 1 bis 4. Es treibt mich immer wieder um bei der Vorbereitung, wenn diese Abschnitte kommen, dass die für uns nicht irgendwie nur eine Theorie bleiben, die ganz fern so große Leitsätze formuliert, sondern dass das ganz praktisch bei uns übersetzt werden kann in unsere täglichen Nöte und Sorgen hinein. Was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben, das Wort des Lebens. Denn das Leben ist erschienen, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir also gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch auch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Wir haben aber Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und da schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen ist. Nach der Stille dieser schönen Weihnachtstage ist jetzt schon wieder das Programm des Fernsehens, der Radioanstalten und auch der Inhalt der Zeitungen auf ganz andere Themen ausgerichtet. So schnell man hineingerutscht ist in diese Weihnachtstage, steht man auch schon wieder am Ende. Und jetzt dauert es gar nicht mehr lang, dann hört man an seinem Kopf wieder vorbeizischen, die Knallkörper. Und die Leute rüsten sich aufs Feiern von Silvester. Es macht uns ja immer wieder nachdenklich, warum gerade jene schmerzliche Schwelle, ein Jahr ist wieder verflossen, was hat dieses Jahr alles mit sich gebracht? Bei so vielen Leuten einfach bloß im Lärm und in einem großen Rausch ausgelassener Fröhlichkeit gleich einmal ertränkt wird. Lebenslust. Vielleicht haben Sie junge Leute in Ihrer Familie, die ein wenig schwer an ihren Eltern tragen, weil sie sich gerne auch hineinstürzen würden in diesen ganzen großen Strom der Lebensfreude. Wollen doch Leben haben, jung wie wir sind. Wir wollen das Leben mit allem, was es bietet, auskosten. Ach was, da werden wir immer eingeschränkt, denken die, da wird uns etwas weggenommen, verboten, wir dürfen das nicht. Und die anderen, die dürfen so ungehemmt alles, was die Welt bietet, genießen. Und wenn sie gar noch sehen, da hat jemand Geld, der kann sich auch alles noch leisten, ganz anders als wir. Lebenslust, Lebensgier. Und da bin ich froh an diesem Abschnitt. Das Leben ist erschienen. Ich will heute einmal probieren, ob wir dieses Wort ganz neu verstehen können auf dem Hintergrund des großen Aufbruchs vieler Menschen, das Leben zu gewinnen. Und jetzt würde ich Sie am liebsten noch einmal mitnehmen in eine der vielen Krankenstuben unserer Stadt, wo so viele Menschen jetzt mit ihrer tödlichen Krankheit leben müssen. Und dann würden Sie wehmütig erfahren können, wie Menschen winseln, geizen nur um einen Tag ihres Lebens. Ach, wenn ich doch noch ein bisschen bei euch bleiben dürfte. Ach, es ist mir gar nicht wichtig, ob ich gesund bin, wenn ich nur noch vom Leben was haben dürfte. Und dann blickt ein Mann seine Frau an und Kinder, die Eltern. Aber wenn man spürt, das Leben wird von uns weggerissen, dann wird die Sehnsucht nach Leben noch einmal so groß. Und das Leben ist so kostbar. Und es ist ein solches Ringen um das Leben, dass das heute hineinpasst in unsere Predigt. Ich kann mir nicht denken, dass es Ihnen einmal sehr viel leichter wird. Wir hängen mit allen Fasern unseres Herzens und unserer Gedanken an diesem Leben, das uns einmal geschenkt ist. Dieses Leben wollen wir haben. Wie schwer wird es uns schon, wenn es nicht so sich einstellt, wie wir es gewünscht haben, wenn die Prüfungsnoten nicht so sind, wenn uns Berufswege verbaut sind, wenn da plötzlich unser Leben in ganz andere Bahnen geworfen wird, durch Krankheit oder durch körperliche Belastungen, die uns zwingen, zurückzugehen. Wir wollen doch Leben haben, ob das das Überschäumende der Lebensfreude ist, der ausgelassenen Lebensfreude, die alle über alle Stränge schlägt, oder ob das die ganz schlichte Sehnsucht ist, ich will noch ein Stückchen von diesem Leben haben. Es ist die gleiche Sehnsucht, Lebenssehnsucht unserer Welt. Nur müssen Sie darauf achten, je mehr man von diesem Leben trinkt, und wir trinken ja alle sehr gierig, umso mehr Durst bekommt man. Das ist wie bei einem Getränk, das den Durst nicht stillt, sondern ihn im Gegenteil immer schlimmer macht. Mit dieser Lebenssehnsucht ist es ganz schlimm. Je mehr wir uns hineinstürzen in den Taumel und meinen, wir müssten das genießen, umso weniger finden wir Erfüllung. Und Sie können das beobachten. An Ihrem eigenen Leben oder am Leben von Bekannten prüfen Sie das einmal, die sich losgerissen haben von allen Einschränkungen, die Sie binden könnten und sagen, ich muss das haben, das brauche ich, das bin ich mir schuldig, ich muss das ausleben. Sind Sie eigentlich glücklicher, fröhlicher geworden? Sie sind nur gieriger geworden, denn dieses Leben, auch das neue Jahr 1986, ist nur ein dunkler Schatten des Lebens, aber nicht das Leben. Das, was wir finden, das macht uns von Jahr zu Jahr nur müder, enttäuschter, erschöpfter, schwermütiger, aber gar nicht glücklicher. Und es macht uns nicht im richtigen Sinn lebenssatt und dankbar. Darum möchte ich in diese Welt, ich wollte jetzt gern das weit über die Kirchenmauern hinausrufen, in unsere Welt hinein mit Menschen, die gar nichts von Jesus Christus halten oder von ihm erwarten. Da wollte ich es jedem sagen. Vielleicht gelingt es noch, dass hier oder da durch die Kassette es einen Menschen zum Nachdenken bringt, der vielleicht erst an einer Krise seines Lebens zur Besinnung kommt. Erst da, wo ihm das Leben ganz plötzlich genommen scheint, wo er sagt, was habe ich jetzt noch vom Leben? Weil ein schwerer Schlag ihn traf. Das eigentliche Leben liegt gar nicht in dem, was wir da finden und suchen, sondern in Jesus Christus. Das Leben ist erschienen. Wir verkündigen das Leben, schreibt Johannes. Darum ist mein erster Punkt auch, wir haben das Leben gefunden. Wir haben das Leben gefunden. Es ist ein ganz großer Unterschied zu allen anderen Menschen, wenn wir Christen sagen, wir haben das Leben gefunden. Die meisten Menschen, die reden immer davon, dass sie das Leben finden möchten. Es ist oft direkt lächerlich, wie man bis ins hohe Alter hinein Menschen finden kann, die noch ganz große Pläne entwickeln, was sie alles mit ihrem Leben noch tun und gestalten wollen. Und dann die Überraschung, wenn ihr Leben plötzlich abbricht durch die Todesstunde, dieser Schock, wir haben doch das Leben noch gar nicht gehabt. Es war doch noch gar nicht da. Wir hofften es ja irgendwo zu finden. Die Pläne junger Leute sind ganz ähnlich. Sie setzen ihre Ziele und hoffen, da wird das Leben sein. Wenn ich einmal meine Ausbildung fertig habe, wenn ich auf eigenen Füßen stehe, wenn ich das Elternhaus verlasse, wenn ich den Lebensgefährten gefunden habe, wenn wir eine Familie sind, und dann, wenn Sie einmal im Geschäft drinstehen, dann erträumen Sie sich vielleicht, wenn Sie in den Ruhestand treten, als ob das Leben wäre. Wenn Sie plötzlich auf die Seite gestellt sind. Wir haben das Leben gesehen. Was meint denn Johannes? Wo war denn das Leben? Und er lenkt unseren Blick noch einmal auf die Krippe, wo nackt und bloß das Kind drin liegt. Ist das Leben, ja sicher, so ein strampelndes Baby? Nein, nein, das meint er gar nicht, diese Naturkraft. Er meint dieses bescheidene, arme Leben Jesu. Niemand von ihnen hat ein so kümmerliches Leben je zu leben gehabt wie Jesus. Er hat sich beschränkt auf den engsten Raum. Zwischen Nazareth und Jerusalem lief sein Leben ab. Er hat nur eine kurze Zeit zu leben gehabt, 33 Jahre vielleicht. Er hat keine große Anerkennung genossen. Er hat keine großen Werke geschaffen. Er hat ein ganz schlichtes, kleines Leben geführt. Und da zeigt uns Jesus, dass es gar nicht auf das ankommt, was wir immer in unser Leben hineinnehmen, wo wir denken, das macht dein Leben groß und bedeutend und einflussreich. Er hat dieses Leben in seiner ganzen vergänglichen Kürze und Kleinheit auf sich genommen und bejaht. Er hat sich ganz hineingegeben in dieses irdische Todesleben. Und Jesus hat nicht irgendwo dem Wahn, dem verrückten Spleen nachgegeben, als ob man dieses Leben durch Sinnentaumel irgendwo noch verstärken könnte, im Genuss vertiefen könnte. Da war Jesus so unbestechlich. Sondern er hat dieses Leben gelebt aus der großen Fülle. Da merken Sie, das liegt gar nicht in uns drin, das haben wir nicht. Es ist ja ein Irrtum, das wir schon am zweiten Feiertag erwähnt haben, dass wir so gern die Person Jesu nehmen und sie anhimmeln. Jesus verehren und sagen, Jesus war ein Großer, wir wollen ihm nacheifern, als ob wir ihm nacheifern können. Das liegt ja gar nicht in uns drin. Jesus ist ja nicht eine Gestalt, die uns ähnlich wäre, vielleicht nur ein paar Stufen höher als wir, dass das uns als Leitbild dienen könnte, sondern in Jesus ist das göttliche Leben in dieses menschliche, sterbliche Leben gekommen. In ihm ist das Leben. Und Sie merken die Kraft dieses Lebens Jesu jetzt nicht nur dort, wenn Jesus im Stadttor von Nain dem Leichenzug gegenübertritt und sie dort den offenen Sarg heraustragen, wo der junge Mann drin liegt. Nicht nur darin merken sie das Leben Jesu, dass er den Tod überwindet, Menschen aus dem Tod herausruft. Sondern sie merken das Leben daran, dass Jesus immer als ersten Weg ging er zu denen, die kein Leben mehr hatten, zu den Kranken, zu den Ausgestoßenen. Und er war bei ihnen geblieben und hat ihnen dies nicht vorgelebt, sondern dieses Geschenk, das Leben ihnen geschenkt. Einem Mann, der mit großen Schmerzen auf der Matratze war, hat er gesagt, Leben kannst du mit Gott. Das Leben ist viel größer als deine Krankheit. Er sah sie an, diese Leidenden. Er ging zu denen, die auch ihr Leben verwirkt hatten, weil sie sich an irgendwelche Zerrbilder des Lebens sklavisch hingehängt hatten. Dass etwa dieses lügnerische Zerrbild von Liebe uns bindet in lauter Traumideen hinein, die uns gar kein Leben bieten, weil sie Dirnen zu Jesus treten. Und er ihnen Leben zusagt, indem sie das alte, nichtige Leben lösen können, in der Kraft Gottes heraustreten, ein neues Leben beginnen. Wie ging Jesus zu Menschen, die so besessen waren von der Geldgier? Und wir kennen das ja wieder, wie das unsere Gedanken bis zum Letzten beherrschen kann. Wie man dann ganz scharf wird, um jeden Pfennig rechnet und feilscht, den man bekommt. Und Jesus löst diese Menschen nach, komm, folge mir nach. Da liegt doch nicht das Leben. Und ich wollte, dass heute jetzt in dem Gottesdienst bei Ihnen eine Entdeckung passiert. Wir meinen immer wieder, wenn Jesus das Leben offenbart, dann wird er das machen, in den schönen Palästen der Menschen, er wird das zeigen mit der Fülle der Gaben Gottes in der Schöpfung draußen. Und Jesus sagt, es ist gar nicht mehr nötig. Weder ist Gesundheit dazu nötig, noch sind die äußeren Gaben dazu nötig. Er kann sie uns oft schenken in großer Fülle, aber sie gehören gar nicht wesentlich dazu, sondern das Leben ist erschienen in ihm. Und wenn du das Leben haben willst, musst du Jesus haben und mit ihm eins sein. Er kann dir es jetzt geben. Er will dir Leben schenken. Wir haben das Leben gefunden, sagt Johannes. Er hat es später natürlich rückblickend noch einmal ganz neu gesehen. Sie hatten ja anfangs, wie sie den Weg mit Jesus gegangen waren und tagtäglich bei ihm lebten, das gar nicht so richtig begriffen. Sie sahen die einzelnen Wunder und staunten darüber. Aber später, nach dem Ostermorgen, als sie in dem leeren Grab standen, haben sie erst begriffen, in Jesus schenkt uns Gott
das erfüllte, reiche Leben. Sie sind damals nach diesem Ostermorgen mit einer ganz neuen Freude, mit einer ganz neuen Fröhlichkeit in ihr Leben hineingetreten, ohne Angst. Wir haben das Leben gefunden. Wir haben es an der Krippe entdeckt. Das Leben liegt in Jesus. Jetzt sagt er zweitens, wir können es auch bezeugen. Wir können es auch bezeugen. Jetzt muss ich mit einer schlimmen Sache anfangen. Warum ist oft das so schwer mit der Verkündigung? Warum wird es uns oft in der Predigt so langweilig? Es liegt natürlich an denen, die verkündigen. Dazu gehöre ich selbst. Man kann eigentlich das Evangelium nur bezeugen. Und bezeugen, das heißt, man kann nur über das reden, was man selbst erfahren hat. Es ist nämlich für alle Leute völlig uninteressant, was man sich in Büchern hier und da zusammen gelesen hat. Es interessiert auch niemand, was wir vermuten oder denken, aber was heute brennend interessant ist, was wir miteinander mit Jesus, dem Leben, erfahren haben. Und wenn man oft sagt, wir wollen nicht so theoretische Sachen hören, sondern Geschichten aus dem Leben, dann bedauere ich, dass heute bei uns so wenig Lebensberichte gegeben werden. Ich habe ja immer noch den Gedanken, dass wir in jedem Gottesdienst ein oder zwei Lebenszeugnisse hören könnten. Und dann warnen schon manche und winken ab und sagen, pass auf, das wird so peppig und da wird, ach, das gefällt mir nicht und so persönlich. Aber wir müssen doch eigentlich von dem erzählen können, was wir erlebt haben. Das muss doch bei uns genau das Gleiche gewesen sein, wie einst bei den Jüngern. Wir waren doch auch so verrückten Trugbildern nachgelaufen. Unser Leben war doch zerstört, weil wir ganz andere Leitgedanken hatten, wie unser Leben schön werden müsste. Und ihr Älteren, wie wäre das befreiend, wenn einer von euch da vorne hintreten würde und das sagen würde, wie lang er noch in seinem Alter der Vergangenheit nachgetrauert hat und gemeint hat, da liege in der golden, verklärten Vergangenheit das Leben, bis er begriffen hat, Jesus möchte jetzt meine alten Tage, da wo ich Stück um Stück meine Kraft ablege, füllen mit seiner Lebenskraft. Selbst eine Leidenszeit wird gefüllt. Das Leben ist erschienen. Ich darf ein Verkündiger eines erfüllten Lebens sein. Und dann schreiben wir auf unsere Todesanzeige, nach einem reich erfüllten Leben. Jesus war 33, wenn sie dann 44 werden, ist doch ein erfülltes Leben. Und dann gar noch 70. Wo sie doch so viel erleben können mit ihm. Also bezeugen müsste man es können. Johannes sagt, wir haben es nicht bloß gesehen, wir haben es betrachtet mit unseren Händen, betastet, und da denkt er sicher daran, als der Thomas ja unbedingt noch die Hände in die Nägelmale Jesu legen wollte. Er hat es ja gar nicht glauben können. Ist es wirklich so, dass die materielle Welt, das Geld und das Gefühl, dass das die Trugbilder sind? Das sind die Pappdeckel, hinter denen nichts ist. Wir lassen uns so oft von Potemkinschen Dörfern bezaubern. Das wirkliche Leben liegt doch nur da, wo ich auf die Ewigkeit Gottes zuwandere. Aber wir haben es erlebt, wir haben es betastet. Bei uns, in unserem eigenen Leben, ist das passiert. Ich bin ganz sicher, es sitzt jetzt keiner hier in dieser Kirche, für den das nicht heute eine ganz neue Sicht seines Lebens bedeuten könnte. Im Blick auf das neue Jahr, für das, was wir als wichtig ansehen, im Klagen über das Schwere, das wir zu tragen haben, es ist nicht das Schwere. Sie können auch da, wo es bei Ihnen so bitter aussieht, ganz wunderbar das Leben erfahren und bezeugen. Ich habe mir immer überlegt, welche Geschichte kann ich Ihnen jetzt erzählen, das bezeugen. Von mir habe ich so viel erzählt. Von anderen möchte ich nicht erzählen. Sie brauchen keine Angst haben, dass ich Ihre Geschichte erzähle. Aber es geht uns doch immer wieder so, wenn wir gerade bei Leidenden das erleben und erfahren, wie plötzlich sie entdecken, ich darf mich ganz jetzt in die Hand Jesu geben. Wie selbst in einer Todesstunde, in einer Abschiedszeit plötzlich die große Lebenshoffnung aufstrahlt. Und ich sage dann immer wieder, Leute, wenn wir Beerdigung halten, kein Wort vom Tod, wir reden vom Leben. Wir haben doch das große Thema, das jetzt da ist. Natürlich ist der Schmerz da für die Witwe und für die Angehörigen. Aber davon reden wir doch nicht. Sie werden doch es bezeugen können, dass das Leben erschienen ist. Wir hatten in unserer alten Sulgener Kirche ein großes Wandgemälde, das hat oft den Anstoß von Leuten erregt. Da war der Ostersieger Jesu dargestellt und unten der überwundene Tod, ein Gerippe, ein richtiges Totengerippe, auf dem Jesus stand, und die Leute sagten, das sieht so grausam aus. Es war ein Bild von Wolf-Dieter Kohlach, dem Kunstmaler, der morgen beerdigt wird. Und ich habe dem Reinhard Wenzelmann nach Sulgen telefoniert, der da oben ist, und habe gesagt, das musst du heute deiner Gemeinde predigen. Das Leben ist erschienen. Für uns ist der Tod, der uns noch so oft ängstet, dem wir so oft begegnen in den Bildern der Nachrichtensendungen, immer wieder die schrecklichen Todesbilder, der ist überwunden durch den Sieg Jesu. Wir können es bezeugen. Vor Weihnachten habe ich ein Büchlein bekommen von Peter Barall, der ja mit uns auf der Freizeit in St. Moritz war und der Pfarrer in Karlsbad ist. Das habe ich gar nicht gewusst, dass er einer aus dem harten Kern der Studentenrevolution von 1969 war. Und eine Reihe seiner Freunde sind berühmte Terroristen geworden. Und ihn hat Jesus herausgerissen in einer ganz eigentümlichen Bekehrung durch die Offensive junger Christen. Und er war ja mit uns auf der Freizeit und hat dort die Geschichte erzählt, wie er einen Monat vorher seinen 14-jährigen Sohn, den Ältesten, in den Tod begleiten musste und als Vater beerdigt hat. Ich habe selten ein solches Zeugnis des Lebens gehört, wo der Vater nicht in einem Augenblick bewegt war. Das fällt mir viel schwerer. Wie er nur von dem Großen gesprochen hat, wie Jesus in solchen Augenblicken uns beschenkt, wie er einen jungen Menschen fröhlich und gewiss macht. Wie er sagt, er fand erst in dieser Krankenzeit, als er wusste, dass er nicht mehr gesund wird, dieser junge Bursche, fand er zur Glaubensgewissheit in Jesus. Das Leben ist erschienen. Jetzt müssen Sie nur wissen, was dieses Leben bei Ihnen bremst. Es bremst diese Kompromisse mit der Sünde, die wir haben. Das hat uns Jesus so dringlich gemacht, dass wir nicht an einem Stück mit diesem Falschleben teilhaben und mitmischen. Lass doch das alte Leben und binde dich nicht daran. Wir können es bezeugen und erfahren. Nur die sollen den Mund aufmachen und von Jesus reden, die es mit ihrem Leben bezeugen können und die dahinterstehen und die sagen, ja, ich habe das erfahren, ich habe das entdeckt und in meinem Leben ist das geschehen, und die es mit einem Bericht ihres Lebens untermauern können. Das Leben ist erschienen. Ich möchte das noch zusammenfassen, einen dritten Teil. Wählt das Leben. Es ist erschienen, wir haben es gefunden, wir können es bezeugen. Aber nun wählt das Leben. Wir haben so viel Verkündigung über diese Christfeiertage gehabt, über diese Weihnachtstage. Und manch einer wird dann sagen, danke, jetzt ist mein Bedarf gedeckt, ich habe jetzt viel gehört. Es ist nur wichtig, dass Sie das Leben ergreifen. Und mir ist es ganz bange, immer wieder, wenn ich denke, ich rede jetzt über das Leben. Was ist das denn? Dass Sie mit Jesus eine ganz persönliche und vertraute Gemeinschaft haben, dass Sie ihn in Ihr Leben aufnehmen, dass er jeden Morgen und Abend Ihr Begleiter ist, der die Hand schützend über Sie hält, der Sie mutmachend anspricht und sagt, mein Sohn, ich habe dir deine Sünden vergeben. Der sagt, fürchte dich nicht, das ist doch Leben. Wo Sie jeden Schritt mit ihm ordnen können, das ist Leben. Und jetzt müssen Sie nur wissen, jede Kompromisshaltung mit der Sünde. Von Jesus weg nimmt uns das Leben. Es ist heute fast das Kennzeichen auch von uns Christen, dass wir mitgeprägt sind von dem Betrug dieser Welt. Dass wir längst unsere verdunkelten Wege gehen. Hier und da schon lange ist eingekehrt bei uns ein Schielen nach dem Glück der anderen. Manche, die machen so ganz, dass sie denken, ach, die haben doch das Leben. Man müsste eigentlich auch so leben können wie die. Und was ist denn schön? An dem Schmutz, an der Gier, an der Sinnlosigkeit dieses irdischen Lebens. Schielen sie nach Geld oder Reichtum? Sind es ihre Sinne, die sie immer wieder benebeln? Ist es die Lusterfüllung, dass sie meinen, das müsste ich noch haben? Und dann spielen sie mit dem Gedanken, ob sie nicht einfach ein Stück weit sich von Jesus beurlauben lassen sollten. Ist es Leben? Da steht etwas Schönes von der Gemeinschaft da, dass wir darin das erfüllte Leben haben, in der ganz engen Begegnung mit dem ewigen Gott und Vater, mit dem wir auf Du und Du leben. Wir haben Gemeinschaft mit dem Vater und wir haben Gemeinschaft untereinander. An dem können Sie prüfen, ob Sie das Leben haben, ob Sie sich wohlfühlen in der Gemeinschaft gläubiger Menschen. Und da hat unsere Kirche wieder viel versäumt, in all den zurückliegenden, nicht nur Jahrzehnten, sondern Jahrhunderten, dass wir die Gemeinschaft so vernachlässigen. Wenn nachher die Hauskreise des offenen Abends noch nach dem Gottesdienst beieinander bleiben, um einfach Gemeinschaft zu haben, voneinander zu hören, manches miteinander zu bereden, dann haben die ja entdeckt, ich kann das Leben nur haben, wenn ich auch am anderen teilhabe. Aber bei vielen anderen ist das eine solche Angst, dass man sagt, es war mir schon fast zu viel, wie der neben mir vorhin auf dem Sitz mich gegrüßt hat. Und dann hat er mir noch gar die Hand hingestreckt. Ich könnte ja eine Übertragung der Krippe bekommen. Und im Übrigen, was will der in meinem Leben? Diese Ich-Bezogenheit ist nicht das Leben. Erst wo sie im anderen den Bruder und die Schwester sehen, auf den sie zugehen können, mit dem sie telefonieren dürfen, den sie besuchen können, da hört auch das auf, dass sie sagen, nach mir hat gar niemand geschaut, ich bin ganz allein geblieben. Dieses Klagen über das Alleinsein ist ein Zeichen, dass man das Leben nicht gefunden hat. Wir haben Gemeinschaft untereinander. Das bekennt Johannes, das ist das Beglückende für uns, wir können miteinander zusammen sein, so wie unsere jungen Leute gestern Abend zusammen waren, einfach sich freuten aneinander, miteinander spielten, weil Jesus in ihrem Leben die Mitte ist und wie sie einander darin auch stärken und darüber erzählen, was sie dort entdecken und gefunden haben und wie sie dann sagen, wir können doch ohne Scheu miteinander beten. Warum denn die Scheu? Gibt es einen Grund, dass sie sagen, sie können nicht beten? Sie können doch auch sonst reden. Warum sollen wir nicht beten können miteinander und füreinander, wenn wir Gemeinschaft haben mit dem Vater? Und da schreiben wir, dass unsere Freude vollkommen sei. Dass unsere Freude vollkommen sei. Unsere Kinder, die sehnen sich nach einem Leben, das erfüllt ist und das reich ist. Sie wollen kein Christentum, wo man dauernd sagt, das darfst du nicht und das sollst du nicht. Wir sollten unseren Kindern etwas von einem erfüllten Leben vormachen, dass sie an uns sehen und sagen, das sehe ich bei meinen Eltern, das sehe ich bei den Leuten, die in die Kirche gehen, die bersten vor Freude. Die sind glücklich, auch wenn sie manchmal Lasten tragen, aber die haben das Leben in Fülle. Und ihre Freude hört nicht einmal auf, wenn sie an Gräbern stehen oder wenn sie Schweres erleben. Freude, weil das Leben ewiges, unbegrenztes Leben ist. Noch einmal führt uns Johannes dahin an die Krippe. Schau dieses arme Leben Jesu an. Es ist kein armes Leben. Er hat noch am Kreuz sterbend einem Schächer ewiges Leben geschenkt. Dieser Jesus macht dein Leben ganz reich. Nimm ihn auf, nimm ihn in dein Leben und lass ihn Herr deines Lebens sein. Amen. Ich stehe an deiner Krippen hier, 28. Wir singen die Verse 3, 4 und 5. Nun beten. Herr Jesus Christus, wir klagen so oft. Wenn wir vor den Trümmern unseres Lebens stehen, in den kranken Zeiten, in der Not, dann wenn so viel zerbricht und du willst uns nicht bejammern, du willst uns großes, erfülltes, göttliches Leben schenken. Du musst uns erst ganz neu das Verständnis lehren, was dein Leben überhaupt einschließt. Wir denken immer wieder, das sei Verzicht, Hergeben, Askese. Und du redest davon, dass wir Leben und volle Genüge haben. Wir möchten das jetzt einfach bei dir einfordern, im Glauben. Und ganz besonders für die bitten, die schwer geprüft sind, die durch Schmerzen und Leiden gehen, die am Rande des Todes stehen. Da werde du ihnen so groß und zeige uns, wie wir mit dir nur Gemeinschaft haben können, wenn wir von allen anderen Trugbildern lassen, wenn die Sünde bei dir gesühnt und vergeben ist. Dann gehen wir aus diesen Festtagen heraus in der großen Freude, dass wir Empfangende sind, die gefunden haben, die es bezeugen können, dass du es uns erfahren lässt, auch in so vielen kleinen Erlebnissen, auch in Wunderzeichen und in vielen Gaben, dass das Leben ist in dir, das bei uns ist, unter uns, so dass es nie aufhören kann, dass kein Todes rauben kann. Lieber Herr, wir wollen dir danken für diese Gabe und übersetze es für jeden von uns, dass wir es praktizieren können, dass es konkret wird bei uns in der Nachfolge und im Gehorsam. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es lohnt sich nicht zum Sitzen, wir haben nur mitzuteilen. Am Silvesterabend haben wir um 18 Uhr den Gottesdienst und anschließend nach einem kleinen Einschnitt eine selbstständige Abendmahlsfeier. Die übrigen Gottesdienste immer 9.30 Uhr. Und der orangene Notizenzettel liegt hinten schon auf, ab dem 12. Januar, wo wir wieder beide Gottesdienste haben. Das Opfer heute und am Silvesterabend erbitte ich noch einmal für dieses neue Werk Christliche Fachkräfte International, für die Aussendung der ersten Mitarbeiter dort ins Hungergebiet nach Äthiopien, den Landwirtschaftsleuten, und vom Bernhard Möck nach Peru. Die beiden Münzemais aus Ulbach, die nach Äthiopien gehen, nach Kamba, das liegt in der Provinz Kamogafa, in der alle evangelischen Kirchen geschlossen sind. Wo sie diesen Dienst tun werden, zusammen mit den dortigen Christen der Kale-Heiwet-Kirche, der Kirche Wort des Lebens. Nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.